Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Hallo Arthur.
Hallo Franzi.
Das erste Mal unser Jingle.
Ja, bist du froh? Freust du dich?
Self-made by Arthur.
Ja. Es hat mich erstaunlich viel Arbeit gekostet. Ich glaube, 20 Minuten habe ich dafür gebraucht.
20 Minuten?
Tatsächlich, ja. Ja, können wir ja nochmal überdenken.
Besprechen wir ein anderes Mal.
Egal, jetzt sind wir hier.
Genau, ich freue mich.
Wir haben heute auch
unseren ersten Studiogast da. Darüber werden wir dann später reden.
Ganz genau.
Ich verrate noch nichts.
Danke. Jetzt erstmal willkommen auf der Baustelle an alle Hörerinnen und Hörer. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Song, um so ein bisschen reinzukommen in den heutigen Tag. Er ist
gute Idee.
Quasi ein wenig ans Thema angelehnt, an das heutige Thema, das wir vielleicht noch nicht erwähnen. Vielleicht kann der Zuhörer sich überlegen, was das Thema ist, während er den Song hört.
So machen wir es. Und zwar der erste Song wird sein You Can't Always Get What You Want von den Rolling Stones.
Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Das waren die Rolling Stones mit You Can't Always Get What You Want. Und das leitet uns direkt weiter zum Thema unserer ersten Sendung. Heute werden wir über den Sinn des Lebens sprechen. Und das innerhalb der Krise der Quarter-Life-Crisis.
Ja, beziehungsweise ist das, glaube ich, für viele Leute nicht nur in der Quarter-Life-Crisis ein Thema, aber ich glaube, also bei mir hat es zumindest angefangen, quasi die Frage nach dem Sinn überhaupt mir so intensiv zu stellen. Also natürlich kam das schon in der Jugend oder so, aber ja, Quarter-Life-Crisis, ganz, ganz großes Thema. Was ist der Sinn?
Was ist der Sinn? Ja, aber was ist erstmal vielleicht die Quarter-Life-Crisis?
Ach, ja.
Weil das ist eigentlich auch die große Frage, die wir in unserer ganzen Sendung behandeln wollen. Diese komische Zeit zwischen Pubertät und irgendwie gerade anfangen, sein eigenes Leben zu gestalten, bis zum Erwachsenwerden, falls das überhaupt jemals passieren kann.
Ich zweifle ja ganz stark daran. Ich habe jetzt
Vor allem, wenn man sich die Erwachsenen anguckt, die man kennt, dann ist es nicht immer ganz sicher.
Ja, hallo Mama. Es gibt, glaube ich, viele Leute. Und es ist interessant, weil ich erlebe das. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Quarter-Life-Crisis nicht bei allen Menschen so vonstatten geht.
Mhm.
Aber bei vielen, vielen Leuten jetzt in meinem Umfeld inzwischen, vielleicht bedingt sich das auch gegenseitig, dass ich das halt erlebt habe und mit so dann die Leute irgendwie unbewusst aussuche oder so. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist einfach diese Ängste, die auf einmal hochkommen. So. Dieses Gefühl, auf einmal ganz alleine zu sein auf der Welt, nachdem man sich örtlich und emotional irgendwie von den Eltern gelöst hat langsam.
Genau, bei mir ist das ganz stark, würde ich sagen, ausgelöst durch diese ersten großen Entscheidungen im Leben, die man treffen muss. Was studiere ich? Wohin soll das Ganze gehen? Wie will ich mein Leben gestalten? Was sind die Werte, sage ich mal, die ich vertreten will?
Mhm.
Und genau, da werden wir uns in jeder Sendung einen Aspekt rausziehen. Und heute ist es eben der Logos. Deswegen haben wir einen Studiogast heute da, und zwar Harald Mori.
Hallo,
herzlich Harald.
Willkommen.
Hallo, Harald.
Ich freue mich sehr über die Einladung.
Danke, dass du da bist.
Wir freuen uns auch sehr.
Genau.
Jetzt geht es aber erst noch mal ganz kurz,
Erstmal
geht es jetzt um uns.
Wir müssen jetzt auch einfach mal ein bisschen Klartext reden.
Was ist die Woche so passiert, Arthur?
Diese Woche ist
in deiner Quarter-Life-Crisis-Existenz.
Diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ab nächstem Mittwoch arbeitslos sein werde.
Oh.
Und das hat mir
Verachtet von der Gesellschaft
und dann nochmal hinterhergetreten, weil ich werde ja dann noch extra stigmatisiert dafür. Ja, es ist super, kein Geld, sowieso alles vorbei und dann nochmal. Aber es ist erstaunlich, weil ich wusste ja die ganze Zeit, dass es passiert. Ich habe projektbasiert gearbeitet quasi und seit 3 Monaten an einem Projekt und das geht jetzt vorbei. Das war von Anfang an klar. Und trotzdem war dann dieses Nicht-Wissen, wie es weitergehen soll, das hat mich auf einmal, so nach den Prüfungen und so, war irgendwie, hat es mich so voll rausgerissen. Und es war echt wieder so, ich habe mich wieder gefühlt wie vor 2 Jahren, wo ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Mhm. Da waren auf einmal so viele Ängste wieder da, die ich eigentlich für vergangen gehalten hatte, die aber so tief irgendwie in mir drin sitzen. Und,
aber Angst wovor genau?
Angst davor, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also die ursprüngliche Angst war immer einfach, kein Geld zu haben, nicht kein Dach über dem Kopf mehr zu haben, einfach so irgendwie diese Existenzangst. So, die war einer der Gründe dafür, dass ich irgendwie mich sehr viel damit beschäftigt habe und irgendwann eigentlich gedacht hatte, ich habe das überwunden.
Und jetzt bist du wieder total drin.
Also ich war wieder voll drin. Jetzt hatte ich das große Glück, dass diese Woche ein paar Sachen passiert sind, die mir da geholfen haben und mich ein bisschen wieder so auf Level gebracht haben. Aber
wobei man auch mal sagen muss zum Thema Arbeit generell, was ist denn Arbeit? Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und Wäsche wasche und
koche. Ja, aber ich meine, es geht jetzt auch gerade um Lohnarbeit. Es geht darum, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Ja, aber es ist ja die Frage, wie was wird als Arbeit angesehen, sag ich mal. Ich meine, ich verstehe natürlich ganz genau, was du meinst.
Ja.
Also kann ich 100% nachvollziehen.
Ja.
Ich hatte nur diese Woche einen Kurs, in dem ein Buch vorgestellt wurde. Und dieses Buch heißt Refusal of Work. Das ist von einem Ami oder Kanadier geschrieben, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Und da geht es eben genau darum, was nicht Arbeit eigentlich ist und wie man auch seine arbeitsfreie Zeit nutzen kann. Und der sagt, dass alle arbeitsfreie Zeit, die wir haben, eigentlich nur die Vorbereitung auf die nächste Schicht quasi ist. Finde ich ganz interessant, könnte man schon mal lesen. David Frayne heißt der Autor. Also Arthur gefällt es nicht.
Ja,
aber
den Hörern lege ich
auf jeden Fall ans Herz.
Ja, nee, auch darüber hatte ich ziemlich viele Diskussionen die Woche. Und es ging halt auch viel darum, muss Arbeit, Lohnarbeit als Arbeit definiert werden? Ist Lohnarbeit überhaupt nötig? Oder kann ich mich zum Beispiel selbstständig machen und etwas tun, was mir gefällt und damit Geld verdienen und solche Sachen?
Oder also, verdienst du dein Geld in einem Job, der dir eigentlich keinen Spaß macht, um das machen zu können, was du machen willst?
Das wäre ja irgendwie absurd. Also für mich klingt das halt ein bisschen komisch, weil ich würde eigentlich ganz gern die Sachen machen, die ich machen will.
Aber wenn man von denen nicht leben kann?
Ja, dann vielleicht muss ich dann umdefinieren, was ich will.
Deswegen liest du jetzt das Buch Refusal of Work.
Ja, okay. Schick mir mal einen Link.
Schick ich dir.
Oder eine ISBN. Genau, ja. Und das Interessante ist, gestern habe ich vorgestern habe ich eine Nachricht bekommen von einer Dame, mit der ich Ausbildung gemacht habe. Und die hat mir basically ein Jobangebot gegeben für einen Job hier in Wien, für das Auslandsstudio eines großen deutschen öffentlich-rechtlichen Senders, bei dem ich Ausbildung gemacht habe. Und
Glückwunsch.
Vielen Dank. Also es ist noch nicht in trockenen Tüchern oder so, aber es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Es kam genau in dem Moment, in dem ich es brauchte. Nicht nur geldmäßig, sondern eben auch emotional.
Mhm.
Und hat mich dann so voll, auf einmal war alles weg, die ganzen Ängste. Nee, ich habe den Job ja nicht mal. Es hat sich ja eigentlich nichts geändert an meiner Situation.
Ja, manchmal geht es ja auch nur darum, dass einem jemand die Bestätigung gibt, dass man es könnte, sage ich mal.
Ja, beziehungsweise einfach Hoffnung. Also für mich war dieses Thema Hoffnung da, ist dann so aufgepoppt. So. Hoffnung versus Ängste, das war bei mir immer, ist bei mir immer so meine Art von Definition von dem, was in mir drin ist, ganz tief.
Das
sind halt die Ängste, die sind ganz unten und darüber sind die Hoffnungen und die halten das alles so ein bisschen zusammen. Und wenn die halt weggehen und auf einmal ich das Gefühl habe, ich habe ab nächste Woche keinen Job mehr und so, dann sind die Ängste auf einmal da.
Ja.
Und die Hoffnungen sind so der Schutzschild gegen die Ängste. So, das war das, was ich irgendwie diese Woche ganz intensiv erlebt habe.
Ja gut, dann ist es halt unsere erste und damit auch letzte Sendung, weil der Arthur jetzt von der Konkurrenz abgeworben wurde.
Nein, ich werde da ja nicht Moderator. Ich werde da, andere Dinge tun. Mediengestalter live.
Okay.
Also, falls ich den Job bekomme.
Falls du den Job bekommst,
sonst dann nehme ich mir meinen Lebenslauf und laufe durch Bars und werde wieder Barkeeper. Ist egal.
Macht auch Spaß, ja.
Voll.
Das führt uns eigentlich direkt jetzt auch mal zum Hauptthema.
Genau, Hauptthema, ja. Bitte.
Und zwar, ich würde sagen, wir starten das. Ich gebe jetzt mal eine kurze Einleitung, sonst macht irgendwie die Musik jetzt auch gleich keinen Sinn. Und zwar haben wir heute zu Gast Herrn Harald Mori. Wir duzen uns aber heute.
Auch wenn es Franzi ein bisschen schwerfällt.
Auch wenn mir das schwerfällt. Der Harald ist Psychotherapeut mit der Fachrichtung Logotherapie und Existenzanalyse. Hat seit 28 Jahren arbeitet er mit freier Praxis und hält weltweit Vorträge. Jetzt zuletzt war er in Japan und in Peru. Und ja, Harald Murri war auch 11 Jahre lang persönlicher Assistent von Viktor Frankl bis zu dessen Tod. Viktor Frankl ist der Begründer der Logotherapie. Die Logotherapie ist eine Therapieform und es geht um den Sinn des Lebens.
Wie der Name schon sagt.
Genau, der Logos wird gesucht. In den 1920er Jahren entstanden als die dritte Wiener Schule der Psychotherapie, neben Sigmund Freud Psychoanalyse und Alfred Adlers Individualpsychologie. Ja, und um jetzt hier mal unseren Studiogast ein bisschen einzubauen, spielen wir jetzt auch mal den ersten Song, ausgewählt von Harald Murri, von den Andrew Sisters, Bei mir bist du Shane.
Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Das waren die Andrew Sisters.
Wow. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Song.
Der Song ist von 1938. Warum hast du den ausgewählt?
Ja, danke, dass ihr die Idee aufgegriffen habt. Frankl ist ja 1905 geboren, ein Mensch des 20. Jahrhunderts und 1997 gestorben. Das heißt, er hat das ganze Jahrhundert, das 20. überspannt, menschlich, persönlich, wissenschaftlich. Und er war im Krieg als Jude in verschiedenen Konzentrationslagern, unter anderem auch in Theresienstadt, 2 Jahre, das war ein Ghetto. Und das war in der Zeit von 1942 bis 1944. Und im Ghetto gab es noch eine Art Lagerleben. Das heißt, die Menschen konnten auch ein bisschen Kultur schaffen, Vorträge halten am Abend. Und es gab unter anderem auch die sogenannten Ghetto-Swingers. Die waren sehr berühmt. Das war eine Jazzband, die dann versucht hat, in dieser doch sehr fürchterlichen Zeit, in diesem Ghetto noch ein bisschen Lebendigkeit, Menschlichkeit eben über den Weg der Musik an die Gefangenen, an die Häftlinge heranzubringen. Man muss sich vorstellen, es war noch kein ganz grausames KZ, so wie die Arbeitslager. Und da war das eben noch möglich. Und Frankl wurde eines Tages in den Strafteil geführt, dieser Festung, musste dort sinnlose Arbeiten verrichten. Und der Soldat war nicht zufrieden damit. Er musste mit einem Kübel Wasser auf einen Misthaufen werfen, sinnlos, und hat ihm dann mit dem Gewehrkolben ins Gesicht geschlagen, dass er verletzt war. Frankl kam zurück ins Lager. Seine junge Frau Tilly hat ihn dann gepflegt, verbunden. Und danach sind sie noch in so eine Kaserne gegangen, wo die Ghetto-Swingers gespielt haben. Und da haben sie unter anderem auch dieses Lied gespielt, Bei mir bist du Shane. Und ich habe Frankl mit Absicht in der Sauna kennengelernt. Das war sehr skurril. Ich hatte keine Dusche. Ich ging in meinem Haus in Wien in der Alserstraße in die Sauna. Der Chef dort sagte mir, weißt du, der Viktor Frankl kommt her. Ich ging dann später mal hinunter, Freitag 12 Uhr, habe ihn angesprochen, kennengelernt. Und bei einem dieser Saunagänge dann später sind wir beide unter der Dusche gestanden und dann hat er mir erzählt vom KZ und von diesem Ereignis, persönlich diese Geschichte. Mhm. Und hat danach, wie er zu Ende war, mit dem Erzählen dieses Lied gepfiffen, unter der Brause sozusagen. Ne? Also, bei mir bist du schön. Und da hat er mich angeschaut. Und mit diesen Augen, dieselben Augen, die in den KZs waren, ne? Die alles das gesehen haben, die Gräuel, auch die späteren Gräuel, seine ganze Familie wurde ermordet. Und dann hat er gesehen, sehen Sie, Herr Murri, am Vormittag wurde ich fast umgebracht, am Nachmittag verbunden, am Abend haben wir uns dann wieder menschliches, Sinnstiftendes angehört, diese Musik eben, das sind Kontraste im Leben. Ja. Abgesehen davon ist auch der Text sehr angenehm und sehr, sehr lebensförderlich, weil es irgendwie zeigt, bei mir bist du schön. Also wenn ich dich anschaue, wenn ich deine Individualität sehe, wenn ich deine Person wahrnehme, dann bist du gut, dann you're great, grand. Ja. Und das drückt so aus, worum es Frankl immer ging, dass sinnvolles Leben sehr davon abhängt, ob man auch in Beziehung mit anderen Menschen steht, die dann die Person, die Persönlichkeit auch erkennen können. Und diese beiden Aspekte verbinden mich sehr mit diesem Lied.
Hat er denn, also Krasse Geschichte. Also heftig. Hat er denn die Idee, auf diese Logotherapie zu kommen, ist die im KZ entstanden?
Nein, oder? Eben, das ist ein großer Irrtum, der leider begründet wurde, weil Franklin in Amerika berühmt wurde mit dem Buch Man's Search for Meaning, der Mensch auf der Suche nach Sinn. Das war das Buch über das Konzentrationslager. Und das hieß am Anfang From Death Camp to Existentialism, vom Todeslager zum Existenzialismus, die Entwicklung einer neuen Therapie. Frankl hat die Logotherapie schon in den 20er Jahren, wie du schon gesagt hast, etwa 1928, 1929 quasi schon publiziert, in den ersten Bruchstücken, ein paar Jahre später den zweiten Namen Existenzanalyse hinzugefügt. Das heißt, das Konzept war an sich fix und fertig, schon vor dem Zweiten Weltkrieg.
Und
Er war 24, als er das gepublished hat. Ach du Scheiße.
Etwa, ja. Wow. Frankl war mit 21 Jahren, das war im Jahre 1926, das ist für euch schon ewig her, geprüfter Individualpsychologe. Geprüft von Alfred Adler.
Läuft bei ihm.
Hat er anscheinend keine Quarter-Life-Crisis in dem Alter?
Nein, er hat im Gegenteil, das ist ein absolut spannendes Thema, er hat als erster in Österreich, kann man sagen, sich um Jugendliche gekümmert und Jugendliche etwa ab 18, zwischen 18 und 28, wenn man so will. Und hat die Jugendberatungsstellen gegründet. Ja.
Aber wie geht man denn oder wie ist er denn dann damit umgegangen, mit dieser Therapieform, mit der Suche nach dem Sinn und dann ins KZ zu kommen? Wie hat ihn das beeinflusst? Auch so?
Das ist eine spannende Überlegung, nämlich eben das Kontrastreiche im Leben und auch das scheinbar Widersprüchliche. Wie kann das menschliche Leben einen Sinn haben, wenn es Konzentrationslager gibt? Wie kann es einen Sinn haben, wenn einfach Menschen willkürlich ermordet werden, egal wie viele und egal wie? Frankl hat das alles auch selbst erlebt, nämlich mit dieser Lehre, mit dieser Überlegung, die er gepredigt ist, falsch gesagt, aber die er propagiert hat, dass das Leben immer einen Sinn haben muss. Er hat gesagt, er war ja sehr kompromisslos. Entweder hat das Leben einen Sinn, dann behält es diesen Sinn auch immer, auch in schwierigen Situationen, auch in drastischen Situationen, ja, auch in Krisensituationen, gerade bei jungen Menschen. Oder es hat keinen Sinn, dann ist eh alles egal. Nur das ist ja dann die reduktionistische negative Haltung.
Darf ich an der Stelle ganz kurz reingrätschen und fragen, was ist denn der Kern der Logotherapie eigentlich? Also worum geht's?
Ja, weil ich weiß gerne. Nicht. Das ist recht einfach. Logos hat ja verschiedene Bedeutungen und eine davon lautet Sinn. Kann auch Wort oder sonst etwas heißen. Und die Logotherapie wurde von Frankl definiert, eine sinnzentrierte Psychotherapieform, weil Frankl gemeint hat, du hast auch aufbauend auf anderen Menschen, dass der Mensch ein sinnorientiertes Wesen ist. Einfacher Test.
Warum überhaupt?
Warum was?
Warum brauchen wir einen Sinn?
Ja, das ist ganz einfach. Den Test macht man umgekehrt. Gell? Wie geht es dir, wenn du keinen Sinn hast? Wie geht es dir, wenn dieses Interview jetzt... Bitte, wiederholen.
Scheiße.
Ja, genau. Wie geht es dir, wenn dieses Interview jetzt 5 Minuten lang sich über Bananen dreht oder um Sardinen? Das ist, Entschuldigung, dafür haben wir dich nicht eingeladen. Ja? Du wirst sofort den Mangel an Sinn genauso spüren wie Durst, der Mangel an Wasser. Das hat Franz Werfel einmal schön verglichen. Durst ist vielleicht der sicherste Beweis für die Existenz von so etwas wie Wasser, hat Franz Werfel, der Schriftsteller, gesagt. Und Frankl hat gesagt, allein wenn ich merke, wie schlecht es Menschen geht, wie sie leiden, dass sich an sich mehr Menschen suizidieren, weil sie keinen Sinn im Leben finden, ja, als Menschen, die Depressionen haben, sieht man, dass das Erfahren und Erleben von Sinn eine Qualität, eine Kategorie ist, die wir brauchen, lebensnotwendig brauchen.
Und was wäre so ein Beispiel für einen Sinn? Also was hat Viktor Frankl vielleicht gedacht, ist sein Sinn?
Ja, da gibt es die berühmte Definition, ich habe den Sinn meines Lebens darin gesehen, anderen Menschen zu helfen, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Das war sozusagen die übergreifende Ansicht Frankls. Die persönliche war die relativ einfach. Wie nütze ich meinen Tag? Wie nütze ich meine Stunde? Genauso wie wir die begrenzte Sendezeit jetzt nützen. Ja, wir können sie verwenden, wir können sie verschwenden. Wir können eine Wirklichkeit schaffen oder, wie Frankl hat Wortspiele sehr geliebt, wir können diese Zeit verwirken, verbrauchen, irgendwo liegen lassen. Und das war schon ein Credo von ihm, dass man das Leben nützt, allerdings, und das werden wir noch kommen im Gespräch, in einer auch die Person ansprechenden Weise. Es kann nicht jeder Mensch Briefmarken sammeln oder Motorräder fahren oder Radiosendungen machen. Wir sind Individuen.
Aber ich meine, wenn jetzt so einen Sinn, wie Viktor Frankl ihn hatte, ja, anderen Leuten dabei zu helfen, den Sinn zu finden, das ist ja ein großer Sinn,
ja,
sag ich mal.
Ja.
Kann der Sinn eigentlich auch einfach darin bestehen, eben, wie du jetzt sagst, Briefmarken zu sammeln?
Natürlich. Da Frage geht vielleicht zurück oder Bemerkung zurück, auch an die Hörerschaft, über die ich mich sehr freue. Ja, woraus besteht denn der große Sinn? Viele von euch studieren. Woraus besteht der Abschluss?
Ich glaube, wir wissen es ja alle nicht. Deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja, danke, das ehrt mich. Also möge Viktor Frankl uns begleiten. Es ist relativ klar, der große Sinn im Leben, ganz wichtig, im Leben, nicht der Sinn des Lebens, das ist eine andere Frage, der besteht ja aus Teilsinnen, aus Teilaspekten, so wie unser Gespräch aus verschiedenen Abschnitten besteht, so wie euer Tag und auch der Tag der Zuhörerinnen und Zuhörer aus verschiedenen Aktivitäten heute besteht. Wenn Sie diese Sendung jetzt hören und ich hoffe, es macht Ihnen Spaß und Freude, dann können Sie überlegen, was habe ich denn heute schon gemacht? Und der Sinn war ja nicht nur 12 Stunden Zähne zu putzen oder eine Seite in einem Buch zu lesen, sondern besteht aus Teilaspekten, wie alles in unserem Leben, die sich dann im besten Fall zu einem gemeinsamen Sinn zusammenfügen. Kleines Beispiel noch, wenn du sagst, ich möchte Urlaub machen in Italien, in Rom zum Beispiel, ja, du fährst von Wien nach Rom, dann kannst du natürlich auch über den Nordpol nach Rom fahren. Allerdings wird das viel Zeit verbrauchen und wird dir immer wieder in der Antarktis dann das Gefühl geben, dass du nicht auf dem richtigen Weg nach Süden bist. Ja? Und dieses innere Gespür hat Frankl genannt, das nehmen wir wahr mit dem Gewissen. Und das möchte ich noch ganz kurz erklären, Gewissen nicht als Befehle, Ordnung im Gehirn oder als Regel oder Moral, sondern mit einem inneren Gefühl. Wir kommen wahrscheinlich noch drauf, ja? Aber ein inneres Gefühl, das, was ich jetzt tue, das, was ich gerade erlebe, ich würde es eigentlich wieder so machen. Es passt irgendwie, auch wenn es nicht immer hundertprozentig passt. Also es ist ein Gefühl der Stimmigkeit.
Sowas wie Instinkt oder Intuition?
Auch natürlich für das sogenannte Richtige. Allerdings erstens einmal auf sich selbst bezogen und zweitens, das ist ganz wichtig, in einer Verbindung mit den anderen Menschen. Wenn ich nur egoistisch sage, was tut mir gut, Leute umbringen oder Sachen zerstören, ja, das ist ziemlich doof. Also was ist gut für mich und die Gemeinschaft und in diesem Fall dann wieder für mich?
Ich habe im Laufe meiner Recherche für das Gespräch, dachte ich mir, was ist am schlausten? Und dann habe ich einfach meine Freunde gefragt, was ist denn der Sinn in deinem Leben? Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, sein Sinn ist es, anderen Leuten zu helfen, der studiert Psychologie.
Ja. Ja.
Und dann hat die Freundin, die daneben saß, gesagt, ja, aber das ist doch der Sinn von allen Menschen, weil wir soziale Wesen sind und Leute, die nur egoistische Dinge verfolgen und nicht eben, wie du sagst, an diese anderen noch nebenbei denken, die können den Sinn gar nicht finden.
Ja, das ist sehr komplex in der Form. Also es gibt von Frankl eine sehr schöne Formulierung, die uns helfen kann. Es gibt den persönlichen Sinn für mich. Ich hier, jetzt im Moment mit euch, erlebe den Sinn meines Lebens jetzt darin, mit euch eine gute Sendung gestalten zu können, den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas Interessantes zu liefern. Welchen Sinn das jetzt für mein Leben 2019 hat, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Es ist ein Teil, der hier mich beschäftigt. Und dann gibt es etwas, wo viele Menschen denselben Sinn sehen, zum Beispiel anderen zu helfen, konstruktiv zu sein, positiv zu sein, andere nicht zu bestehlen, nicht zu ermorden, nicht zu belästigen. Ja? Also wo sozusagen das wirkt, was man früher nannte, die Tradition. Nur Tradition ist für junge Menschen oft ein allergischer Begriff. Hilfe, nur keine Traditionen, das kenne ich dann schon von Großeltern und Eltern oder vom Staat. Aber die Tradition im positiven Sinn, was hat sich bewährt, dass man lernt, dass man studiert, dass man einander respektiert. Ja? Die 10 Gebote, ohne sie jetzt aus der Bibel an sich zu nehmen, aber die Gebote des Lebens, wir haben auch einen Soziologen, einen Angehenden hier sitzen, dass was ganz einfach gesagt, zum Gelingen des Tages, zum Gelingen meines Lebens und wichtig, zum Gelingen auch der Gemeinschaft, in der ich lebe, beiträgt. Das ist quasi, wenn man so will, schwierig, Dinge zu definieren, aber eine Art Definition von Sinn. Man kann auch Untergruppen nehmen, auf die, was mir Spaß macht, was mir gut tut, was mir Freude macht, wofür ich gelebt haben möchte. Da gibt es ein riesen Sammelsurium, aber die Grundidee lautet immer, dass es ein konstruktives und zum Gelingen des Lebens beitragendes Agieren, Leben ist. Ja, mhm. Irgendetwas, das was aufbaut und wenn man so will, einfach gesprochen, besser macht. Mhm.
Wenn wir jetzt mal annehmen, unsere Zuhörer alle in der Quarter-Life-Crisis.
Oder kommt es jetzt mehr. Erst, nachdem sie keinen Sinn mehr im Leben haben.
Ja. sitzen jetzt vor den Geräten.
Oder was weiß ich, Empfängern.
Und wie kann man denen denn jetzt helfen? Wie kann man denn den Weg ebnen zu diesem Sinn?
Oh wow, das kommt aber jetzt sehr früh in der Sendung. Wenn wir nicht, sollen wir davor nicht ein.
Das ist ja wirklich,
das ist ja Next Level Shit so. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Song und überlegen uns, wie es weitergeht.
Okay.
Ist das okay?
Gerne, perfekt.
Wenn du das für sinnvoll erachtest.
Ich erachte das für sehr sinnvoll tatsächlich,
dann machen wir das.
Ja.
Nächster Song?
Welchen Song nehmen wir? Also mein nächster Vorschlag wäre jetzt halt dieser sehr heftige Song gewesen. Aber da sind wir gerade irgendwie gar nicht gelandet, so thematisch. Und deswegen würde ich einfach sagen, spielen wir von Bright Eyes First Day of My Life. Den hat der liebe Till vorgeschlagen, den ich an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchte. Bevor ich hierher gekommen bin, und er ist seiner Meinung nach sehr bezeichnend für das Lebensgefühl, um das wir hier um das es hier geht. Genau. Viel Spaß.
Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Vielen Dank für dieses schöne Lied, lieber Till.
Puh.
ja. Auch da geht es ja irgendwie so ein bisschen darum, den Moment so wahrzunehmen, ne? So hat es sich für mich angehört. Also das Lebensgefühl ist sehr so, ist irgendwie gleichzeitig so ein bisschen traurig, so ein bisschen so, okay, es ist irgendwie hart, aber es geht schon irgendwie. So, man muss halt irgendwie weitermachen. So fühlt es sich für mich an.
Ja, und auch immer wieder, der Struggle is real, wie man das heute so bezeichnet, dass es irgendwie immer wieder auch aufkommt.
Ja, so. Es wird nie endgültig besiegt, oder? Diese Suche nach dem Sinn.
An sich dann, wenn man tot ist, aber vorher sollte man leben. Gell? Die Frage ist, gibt es ein Leben vor dem Tod? Der Song gefällt mir sehr gut und die Zeile, this is the first day of my life, könnte man ein bisschen erweitern. This is the first day of the rest of my life. Mhm. Ne? Mhm. The rest of my life ist ja noch meistens, vor allem für die Jungen jetzt, sind Jahrzehnte.
Ne, so fühlt es sich an. Ja.
Und das Spannende ist, weil du das vorher angesprochen hast, Franzi, die Überlegung, wie nütze ich mein Leben? Ja? Und man darf hier nicht zwänglich werden, sagen, jede Sekunde, jede Minute, es muss alles sinnvoll sein. Ja? Aber gibt es sozusagen Ergebnisse, Tagesergebnisse, Wochenbilanz, wo man sagt, ja, passt ganz gut mein Leben, würde ich wieder so machen.
Es ist auch eine Art von Blick auf die Aktion oder das, was man tut, weil ich könnte ja jetzt sagen, ich liege den ganzen Tag nur im Bett und trotzdem kann sich das sinnvoll anfühlen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das gerade brauche.
Ja. Wenn es nicht aus einer Krankheit heraus entsteht, wie zum Beispiel aus einer Depression, aus einer klinischen Erkrankung, wenn man sagt, ich fühle mich halt wohl, es ist Regentag, Buch her oder nur nachdenken, philosophieren, Gedichte schreiben, ist auch in Ordnung. Ja, also die Idee der Freiheit kommt immer dort auf und die Idee der Sinnhaftigkeit, könnte ich mich auch anders verhalten. Mhm. Wenn ich sage, ich komme nicht raus aus dem Bett, lernen, ich kann mit Freunden nicht kommunizieren, es ist alles schwierig, dann taucht eher das Gefühl auf, dass das Leben an Sinn verliert. Wenn ich aber Möglichkeiten habe und sage, ich könnte aussuchen, ich kann wen treffen, ich kann im Bett liegen, ich kann lesen, ich kann Briefmarken sammeln, wie ich schon erwähnt habe, das macht halt niemand mehr, aber oder irgendetwas ordnen. Wenn es Spaß macht, Freude und zu einem Ergebnis führt, dann ist auch das natürlich sinnvoll. Ja?
Aber was ich so in unserer Gesellschaft so ein bisschen wahrnehme, ist, dass Sachen, die jetzt für mich persönlich als sinnvoll erscheinen, ja, sich einfach mal einen Tag lang ins Bett zu legen und irgendwas zu lesen, sind ja dann im Endeffekt nicht die, die ich eben machen muss, um irgendwie mal Geld zu verdienen, um es jetzt mal so zu sagen. Also diese Zukunftsangst wirklich teilweise, dass ich eigentlich meine Zeit viel lieber mit anderen Dingen verbringen würde, aber ich weiß, ich muss jetzt was für mich Sinnloses machen, damit es irgendwie was wird.
Du musst was aus deinem Leben machen, wie es immer so schön heißt.
Genau.
Viktor Frankl hat einen schönen Satz formuliert, der Mensch ist nicht frei von Bedingungen. Wir haben Bedingungen, den Körper, das Lebensalter, die Vergänglichkeit, die wirtschaftliche Notwendigkeit. Wir müssen Geld verdienen in irgendeiner Form, so oder so, oder Geld bekommen von irgendjemandem. Aber man hat, sagt Frankl, auch die Freiheit, zu diesen Bedingungen eine Einstellung zu finden, ja? Und sich dann sozusagen zu fragen, was kann ich mit dem, was ich habe, machen. Ja? Ich nenne jetzt einfach mal so, auch für die Jungen, die Tellerwäscher in Los Angeles. Es gibt mehr Tellerwäscher als Schauspieler. Ja? Trotzdem, wenn der Tellerwäscher daran glaubt, dass er irgendwann mal Schauspieler werden kann, irgendwann entdeckt wird, dann hat das Tellerwaschen 4 Jahre lang durchaus auch einen Sinn, ja? Wenn eine Motivation dahinter steckt. Und dramatisch ist es dann natürlich für die, die nicht beim Film berühmt werden. Ja? Die müssen sich dann fragen, ja, wofür war das jetzt, das Ganze? Ja. Und da sind wir leider auch ein bisschen dem Schicksal ausgeliefert. Menschen haben ja nicht nur eine Konstruktion ihres Lebens, gestalten es ja nicht nur, wie sie es wollen, sondern wir sind ja auch der Umgebung ausgeliefert, der Politik, der Natur in gewisser Form, der wirtschaftlichen Lage, eventuell auch persönlichen Erkrankungen und so weiter. Und das ist immer eine Mischung, dass ich sage, wo, weil deine Frage, Franziska, war, ja, wie erlebe ich denn das? Wie gestalte ich ein sinnvolles Leben? Ja? Das kann man nicht berechnen, sondern man kann nur schauen, im Großen und Ganzen ist es stimmig, so wie ein Urlaub. Ja? Wenn man Urlaub macht, dann ist nicht die ganze Woche nur das Gelbe vom Ei. Das ist nicht immer nur schön und toll. Irgendwo ist Lärm, irgendwo ist das Essen nicht so gut, irgendwann hat es geregnet. Ja?
Aber Im schlimmsten Fall sind noch Verwandte dabei.
Das ist dann ganz, ganz große Challenge. Ja? Aber wenn man dann am Schluss sagt, unterm Strich, wenn man so schön sagt, in der Bilanz, es passt ganz gut, ja? Dann lebt man mit einem Ergebnis, das daraus besteht, dass man Krisen und Hindernisse oder auch die Verwandten in gewisser Form überwunden und ausgehalten hat oder ja, ertragen hat und zugleich so weit wie möglich Schönes, Erfüllendes und bitte auch, liebe junge Hörerinnen und Hörer, Spaßmachendes erlebt hat. Joy is necessary, klar, soll ja nicht nur ernst und dramatisch sein.
Es hat mal irgendwer gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer, ich hatte ein glückliches Leben, aber kann mich an keine glückliche Woche erinnern?
Ja, ich kenne die Person nicht, aber es kann schon sein, ja, weil dann wahrscheinlich das Glück ein Flow war. Es gibt ja das Flow-Prinzip, ja, und da habe ich die Überlegung, naja, passt es im Großen und Ganzen? Der wirklich sinnvoll lebende Mensch fragt ja gar nicht groß danach, ob sein Leben einen Sinn hat, ja, weil es ohnehin gut läuft. Ja. Ja, sondern die Frage taucht ja dann erst auf, wenn der Sinn zu fehlen beginnt, wenn ein Mangel entsteht, wenn man sagt, das kann es jetzt nicht mehr sein. Ich arbeite 60 Stunden die Woche, ich schlafe schlecht, meine Beziehung ist in der Krise, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ja, und dann ist mir auch das Einkommen von 5.000 Euro egal. Ne? Mhm. Dann, das ist diese Mischung, das Lebensgefühl, man könnte auch sagen, die Lebensqualität in recht einfacher Form. Ja.
Also ist das Problem unserer Zeit, würdest du sagen?
Ich glaube, das war das Problem jeder Zeit, und egal wann. Ja, dem Moment, wo es den Aspekt gab, was ist meine Leistung, was ist das Ergebnis, was ist der sogenannte Erfolg, hat es auch die Frage gegeben, und wofür das Ganze? Das ist ja die große Zusammenfassung der Sinnfrage. Ja, ich mache dieses oder jenes, ich studiere, ich werde Bundeskanzler, ich werde, weiß nicht, Präsident von Amerika. Wozu? Ja. Und wenn das wozu eine Antwort erhält, dann ist es ja gut. Ja, wenn ich sag, und wenn die Antwort nicht nur materialistisch ist, das ist das Spannende.
Kann es eigentlich auch, kann eine Partnerschaft auch diesen Platz vom Sinn einnehmen?
Absolut, absolut. Der Frankl hat einen schönen Begriff geformt, der aus der Philosophie kommt, die Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz bedeutet, ich gebe mich hin, das klingt ein bisschen komisch für die jungen Ohren jetzt, ja, ich bin attracted sozusagen an eine Sache, an eine Aufgabe oder an einen anderen Menschen, ja, dass man in einer Beziehung auch seine Erfüllung finden kann.
Diese Selbsttranszendenz, hat das auch was mit Charakterbildung zu tun?
Ja, es ist das Erkennen von den Möglichkeiten, von den Kräften, die ich selber habe, meine Talente, meine Interessen, ja, das, was ich mit meinen Augen sehe, in Verbindung mit meinem Beitrag zu dieser Welt. Das kann zum Beitrag für die Gemeinschaft zu einer Person sein, zur Familie, zu den Studenten, Studentinnen, die ich kenne, oder irgendwann mal auch zu größeren Gruppen, ja, zum Staat, wenn man so will, oder zur Welt. Also es ist das sinnvolle Leben immer verbunden mit einem eigenen Wohlgefühl in Verbindung auch mit dem der Gemeinschaft.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, die unsere Zuhörer oder auch wir sitzen jetzt da.
ZuhörerInnen, bitte.
Entschuldigung. Und haben uns jetzt was über die Logotherapie angehört. Wo setze ich jetzt an? Und nochmal, ich meine, hört das irgendwann auf? Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann in 3 Wochen aufwache und sage, okay, jetzt habe ich meinen Sinn gefunden. Der Weg ist doch auch irgendwie das Ziel, oder?
Absolut richtig, ja. Ich sage nochmal böse, ich heiße ja Mori. Dann sagt man immer Memento Mori. Ne? Also bedenke, dass du sterblich bist. Frankl hat immer gesagt, Memento Mori, ich denke an den Mori. Also beides ist gültig. Und es hört nie auf. Es hört auf mit dem Tod, soweit wir hier wissen. Danach wissen wir es ja nicht. Solange ich lebe, muss ich irgendwie schauen, was ich in dieser Welt schaffe und leiste. Ich werde auch noch diese 3 Wege nennen, die sehr wichtig sind. Der Trost ist, dass man auch in den letzten Phasen des Lebens immer noch zu sinnvollen Erkenntnissen und zu Sinngefühl gelangen kann. Eine Frau, die zum Beispiel selber ihre Kinder ständig in den Kindergarten geben musste, sich kaum um sie kümmern konnte, ja, die kann dann vielleicht mit den Enkeln noch irgendwie ein sinnvolles Leben finden und sagen, wenigstens da kann ich noch was machen, ja, nur als Beispiel. Und Frankl hat uns 3 Wege vorgegeben. Der eine lautet, etwas machen, etwas schaffen. Das sind die sogenannten kreativen Werte, die schöpferischen Werte. Das, was wir jetzt machen, wir schaffen etwas, eine Radiosendung. Dann etwas erleben oder jemanden erleben. Auch dadurch erfahren wir Sinn, ja, einen Menschen, Kunst, Kultur, studieren. Musik, studieren, natürlich, auch Wissenschaft, Interessantes, ja. Was übrigens auch Gerald Hüther, einer der modernen Neurobiologen, Neuropsychologen, präferiert. Ja, wir brauchen Dinge, die uns interessieren. Das ist auch die Antwort oder die Aussage an die jungen Menschen draußen. Egal, in der Krise oder nicht in der Krise. Was interessiert dich? Was macht dir Freude? Was erfüllt dich? Ja, das ist ja für jeden irgendwie was anderes. Aber es gibt oft immer Menschen, viele, die gern Kitesurfen oder mit Delfinen schwimmen oder die Radfahren oder eben Soziologie studieren oder Radiosendungen machen. Ja, also wo verbindet sich das? Und die dritte wesentliche Kategorie, manchmal im Leben, das ist oft das Wichtigste, kann man nichts mehr tun. Ja? Man schafft Prüfungen nicht, man kann ein Studium nicht abschließen, denkt, das Leben ist zu Ende. Und da hat Frankl gesagt, nein, man kann hier die Einstellungswerte verwirklichen. Mhm. Ich kann sagen, ich habe das Studium A nicht geschafft, tut mir leid, ich bin trotzdem noch ein Mensch, was mache ich mit dem Wissen, das ich erworben habe ich verwende mein Vorwissen und ich gehe einen neuen, weiteren Weg. Und nicht, dass man ständig nachtrauert und sagt, oh Gott, was habe ich verloren, wo bin ich gescheitert. Das ist natürlich die Änderung der Einstellung.
Das ist heftig auf jeden Fall. Das ist eine Aufgabe.
Und das ist schwierig. Ja? Und denkst nur ganz einfach noch bei Krankheiten, wenn eine Frau die Brust verliert bei Krebs oder der Mann irgendwie ein Bein oder was auch immer. Ja? Und der sagt, wie lebe ich denn weiter mit einer Brust, mit einem Bein? Und entweder man bringt sich um, bitte nicht machen, und sagt aus, das ist kein Leben mehr. Oder sagt, was kann ich, und das möchte ich schon noch reinbringen, Frankls Credo trotzdem, er hat ja gesagt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Was kann ich mit den neuen Bedingungen machen? Mhm. Wie kann ich innerhalb dieser neuen Bedingungen, die ich nicht mehr ändern kann, wenn man mit 50 irgendein Studium nicht erpackt hat, man kann das nicht mehr gut nachstudieren. Ja? Oder wie lebe ich dann weiter? Und das ist wichtig, dass das Leben immer einen Sinn hat, immer. Und dass man, Entschuldigung, noch darauf warten muss, dass man auch dieses Sinngefühl wieder bekommt und nicht frühzeitig das Handtuch wirft.
Ja. Ja, dann Logotherapie quasi als Einstellungs-,
es ist eine Lebenseinstellung. Ja, wenn es nötig ist, zuerst kreativ sein, aus Möglichkeiten Wirklichkeit machen, aber wenn nichts mehr geht oder wenn es sehr, sehr schwierig ist, Beziehungen, wenn man sich trennt, es trennen sich selten Menschen, weil sie sagen, wir hassen uns 100%, sondern es passt halt nur mehr zu 50, zu 49%, das sind immer so Gewissensentscheidungen. Man sagt, ich könnte schon mit Gewalt, aber ich will nicht mehr, es muss nicht sein, es reibt sich, ja. Dass man dann sagt, wie können wir ein förderliches Leben weiterführen, dass sich die beiden zum Beispiel gütlich trennen und sagen, ich glaube, wir passen nicht zusammen, wir können noch neue Partnerin, Partner finden, wenn es mit uns nicht geht und wir können unter Umständen auch Freunde bleiben oder irgendwie miteinander weiterleben. Also das ist sehr wichtig, gestalten, wo man gestalten kann, mutig sein vor allem, an sich selber glauben und sich nicht den Grenzen, die die Gesellschaft da vorgibt, mit 25, mit 30 muss man studiert sein, mit 35 Professor, mit 40 muss ich meine 100.000 Euro am Konto haben oder meine erste Million. Das ist Quatsch.
Absolut.
Das ist doch ein schönes.
Dankeschön.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort, ja, absolut, für die Logotherapie. Ja,
gerne.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Sollen wir das nochmal kurz für uns zusammenfassen, um zu schauen, ob wir alles verstanden haben? Und du grätscht gerne rein, genau, wenn irgendwas, ja, ist. Mhm. Soll ich einfach mal anfangen? Weil ich bin ja unvoreingenommen hier reingegangen und habe es jetzt so verstanden. Die Suche nach dem Sinn, darüber stolpert jeder irgendwann in seinem Leben.
Absolut.
Manche früher, manche später. Wir Mitte 20. Es ist keine Depression. Also nicht immer.
Keinesfalls.
Gut. Und diese absolute Sinnlosigkeit, die ich zum Beispiel empfunden habe irgendwann und die wirklich so an dem Punkt war, wo ich dachte, okay, warum überhaupt noch irgendwas machen, ist quasi eine Änderung meiner Einstellung gegenüber,
ganz genau,
irgendwas.
Ja.
Und was ich dagegen tun kann, ist etwas erschaffen, Input, so
erleben,
viel Input wie möglich, erleben,
ja,
erleben, genau, oder versuchen, meine Einstellung zu ändern.
Genau, dann, wenn es ganz schwierig ist, wenn man nichts mehr machen kann.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das aber auch gegenseitig bedingt, dass ich quasi, dass ich nicht klar trennen würde. So zum Beispiel, als es mir extrem schlecht ging, habe ich angefangen, neue Sachen zu machen. Ja. Und das hat mir dann wieder gezeigt, okay, ich sehe das jetzt irgendwie ganz anders oder so. Und das hat sich dann dadurch verändert, dass ich halt gemacht habe. Und dass ich neuen Input bekommen habe. Und dann hat sich die Einstellung verändert und so. Also es bedingt sich schon alles gegenseitig.
Absolut. Das ist die Krise sozusagen als Wendepunkt, die Krise als Chance. Das sind ganz bekannte Schlagworte, die auch wirksam sind. Wozu bringt es mich? Was ist der Challenge für die jungen Leute?
Leidenschaft mit 2F.
Ja.
Halte ich mir mal
Schafft,
vor.
Ja.
Also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, ich brauche nicht eine halbe Stunde wie Arthur. Ich würde Logotherapie als eine Art, als eine neue Lebenseinstellung, sage ich mal, auffassen, die mir eben hilft, mit allen Situationen so umzugehen, dass ich es schaffe oder dass mein Ziel ist, trotzdem eben noch Sinn daraus zu ziehen.
Ganz genau. Und wenn möglich, in jeder Lebenssituation. Das kann auch sein, dass ich mir eine Minute überlege, welche Eissorte möchte ich bestellen. Ja. Also die Grundfrage ist nicht, dass man neurotisch wird oder zwänglich, aber die Frage auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich das, was ich tue, was ich gerade mache, will ich das wirklich?
Ja.
Und wenn man das mit Ja beantworten kann, dann wäre kein Problem. Wenn ich sage, nein, ich will es nicht wirklich, muss ich mich fragen, warum tue ich es denn dann? Da findet man auch oft Antworten. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, die Idee ist, sich zu sensibilisieren, aufmerksam zu werden, sich, wenn ich noch ein Beispiel geben darf, zu überlegen, wir alle schreiben so eine Art Drehbuch, das Drehbuch unseres Lebens. Jeden Tag schreiben wir was hinein, wie ein Tagebuch. Und am Ende ist es fertig, dann ist es vollgeschrieben. Und das Drama ist, wir können es nicht mehr neu schreiben. Und meine Überlegung, wenn ich eine sozusagen einfache logotherapeutische Lebensweisheit anbringen darf, schreibt in Stichworten dieses Tagebuch und überlegt euch, was soll denn am Ende drinstehen. Und ich kann das nicht mehr umschreiben. Und das heißt, das ist die Verantwortung, Einfache Frage, wie möchte ich gelebt haben und wie gelingt es mir, Zeit zu verwenden und möglichst wenig Zeit und Energie zu verschwenden. Und das ist ein Lernprozess, das hast du schon richtig gesagt, Franzi, der uns bis zum letzten Atemzug begleitet und das ist auch gut so.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Ich danke euch.
Ich hoffe, wir gehen heute mal aus diesem Gespräch und werden unsere Zeit vielleicht etwas sinnvoller verbringen.
Nee, ich mache das sowieso jeden Tag immer.
Machst du das? Ja.
Absolut.
Ziehst du es durch?
Absolut, total sinnvoll. Nee, ich gebe mir große Mühe, ja.
Gut, also ich denke, dass ich schon manche Sachen jetzt vielleicht anders angehen werde.
Ja, voll. Vor allem auch die Reflexion darüber.
Genau.
Das, vielen
Dank. Würde
vielen
mich
Dank.
Freuen und ich wünsche allen viel Glück dabei.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dann würde ich sagen, schließen wir die Sendung jetzt mal ab.
Machen wir
und,
das doch mal.
Und als letzten Song spielen wir den All-Time Classic Favorite Let It Be von den Beatles.
So ist das. Und vorher verabschieden wir uns noch. Bedanken uns ganz herzlich bei dir.
Ich bedanke mich auch, ja. Hat mir große Freude gemacht.
Vielen Dank.
Uns auch. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, liebe Anna, für deine technische Unterstützung. Und vielen lieben Dank, Franzi, dass du heute mit mir hier warst.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Arthur.
Das war mir eine große Freude. Und auch euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, Zuhörer und Zuhörerinnen.
Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Bis zum nächsten Mal.
Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.